Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, wie bei Kevin allein zu Hause damals. Ich weiß nur nicht was.
Ja, nee, wir haben alles. Außer Veggie, der hat seinen Kaffee nicht.
Alles gut.
Wir stehen unter Zeitdruck. Ich habe aber mir einen noch geholt, deswegen Veggie, ich trinke nochmal einen für dich.
Das ist doch schön.
Wo hast du denn geholt?
Ja, ich war unten gerade noch beim Frühstück. Ich bin ja hier noch in München im Hotel.
Ein Kistenpfennig?
Nee, ich bin in der Stadt. Ich war ja ein paar Tage hier und da möchte ich dann auch was sehen, ne? Wenn ich mal kurz noch eine Stunde Zeit habe. Und hier machen die einem auch immer schöne Eierspeisen. Ne? Habe ich noch zwei Spiegeleier gegessen, um mich auch eiweißtechnisch auf diese Folge vorzubereiten.
Proteine.
Wollte gerade sagen, Proteine. Das Must-Have des jungen Mannes.
Kann jemand Ralf Möller imitieren oder parodieren?
Ja, das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Nein.
Das ist auch schon Ewigkeiten her.
Ich kann nur die Raimund Harmsdorf eine Kartoffel zerdrücken.
Wer war das nochmal? Also auch so ein Bodybuilder?
Raimund Harmsdorf war, der ist noch älter als Ralf Möller. Der hat bei so einem ganz bekannten Schiffsepos mitgespielt und hat da wirklich eine Kartoffel zerdrückt mit der Hand.
Das Boot?
Nee.
Nee, das war was anderes, genau. Ich kann mich dran erinnern an den Film. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt.
Ich guck mal gerade nach, aber das Yannick kann und Tobi nicht mehr, das finde ich erstaunlich, weil das vom Alter, also nicht... Also
der Name sagt ja mir was, Raimund Harmsdorf.
Der Seewolf.
Ach,
genau.
Stimmt.
Der Seewolf,
das war ein
genau.
geiler Film. Hm?
Gut, Yannick.
Ich kenne nur so einen Seebarsch.
Und du denkst gleich wieder ans Essen.
Ja. Bevor du dann gleich ins Oberland fährst.
Genau. Wie heißt es eigentlich, Farchant oder Fachant?
Farchant.
Ach ja,
da ist Markus Gaub Ortsbürgermeister.
Dann werde ich mir da mal einen Termin geben lassen. Bitte euch noch diese Flasche da mal wegzustellen, damit ich auch was sehe und nicht nur die Wasserflasche. Bitte, dass Veggie sich was Wasser einschüttet mit diesem Finger, den er da verletzt hat. Und dann lasst uns doch einfach mal ausnahmsweise die beste Folge aller Zeiten machen.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Seid gegrüßt zu Folge 113 von 4:3. Wir sind heute nicht alle vier am Tisch. Drei sind am Tisch, einer sitzt im Hotelzimmer. Ich beginne mit dem Mann, der keinen Kaffee bekommen hat, aber das ist nicht so schlimm, denn er ist selber wie ein Espresso. Er ist schnell weg. Um sein Pensum zu schaffen, trinkt er den Kaffee sowieso gerne schwarz, ohne Wasser, und zwar Melitta-weise. Bei der WM ist er unser Americano, unser eiserner Lungo. Thomas Wagner.
Sehr schön. Das hat ja sogar gepasst mit dem Kaffee heute. Oder hast du das
wie zufällig mit dem
der
Kaffee.
Der hat sich gerade rausgezogen.
Es ist immer spontan. Ja, hallo? Ja, was glaubt ihr denn eigentlich? Dann kommen wir mal zu dem, der im Hotelzimmer sitzt. Das ist die Siegträgermaschine von 4:3. Hat manchmal den Kaffee auf und wird zu Jakobs Dröhnung, ist aber immer abgebrüht und legt die Latte ziemlich hoch.
Wahnsinn.
Was andere über ihn denken, interessiert ihn nicht die Bohne. Christian Straßburger.
Großartig.
Schönen guten Morgen.
Das ist so gut einfach.
Und dann haben wir noch den Drittliga-Barista, die Crema von 4:3, Deutsche Gusto, Yannick Barkic.
Das ist Wahnsinn. Und was bist du? Du bist der Temper.
Ja, jetzt weiß aber keiner, was der Temper ist. Dampflanze gibt's auch.
Du bist die Dampflanze.
Genau. Dampflanze ist an Espresso-Automaten übrigens diese Lanze, mit der man Milch aufschäumt. Ja. Würde ich aber jetzt eher Veggie zuordnen.
Jetzt wird's echt geil.
Ja, ich bin ja seit ein paar Wochen so ein bisschen im Anführungszeichen Barista-Game, weil ich eine Siebträgermaschine habe, eine halbautomatisierte.
Mhm.
Und das ist ein richtiges Hobby.
Und ja, aber das ist ja auch eine richtige Wissenschaft, ne?
Total. Also, auch ein bisschen mehr, als einem lieb ist, weil also man muss sich da schon mitten auseinandersetzen, mit der Kaffee schmeckt. Also ich meine, Yannick hat ja hier auch hervorragenden Kaffee.
Ja. Hast du einen bekommen mit Marc?
Ich habe einen Kaffee bekommen, du nicht?
Ja, Leute, die pünktlich sind, die können auch noch einen Kaffee bekommen. Aber wir sind jetzt schon in der Aufzeichnung, deswegen ist es ein bisschen
also
schwierig.
Also der Ding kam 2 Minuten später, da hätte man ihm noch einen Kaffee bekommen.
Okay.
Aber Siebträger ist richtig gut, habe ich ja auch. Aber ich habe es irgendwann aufgegeben, es schmeckt auch so ohne Kunst.
Du meinst ohne Latte-Art?
Ohne Latte-Art.
Ich finde, genau, das ist alles erlaubt.
Ja, das ist ja eh dann die Kirsche auf der Sahnetorte, da noch irgendwie einen Schwan reinzuzaubern oder eine Rose. Aber wichtig ist ja erstmal, dass der Kaffee auch so schmeckt. Ne? Da gibt es ganz viele Parameter, die wichtig sind. Brühzeit, die Bohne natürlich, Wasser, Temperatur, Sauberkeit, etc. pp.
Was ist denn dein Lieblingskaffee?
Habe ich nicht. Ich bin immer noch auf der Suche. Wenn jemand eine gute Empfehlung hat, er sollte schokoladig sein.
Robusta?
Ja, das ist ja eine Bohnensorte. Robusta und Arabica. Hm? Robusta ist mit ein bisschen mehr Koffein. Da kann man da nicht ganz so viel von trinken.
Wie heißt denn nochmal dieser Kaffee von der, da gibt es doch Bohnen, die praktisch ausgeschieden sind mit der abessinischen Katze oder sowas. Ne?
Auf Bali, ja genau, habe ich auch schon
Bali
getroffen.
Bali oder war es nicht sogar in
Äthiopien? Ist gar nicht so unlecker.
Ja? Irgendwas mit Lupi, komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich,
die
super
Katze,
teuer, ne?
Die Katze scheißt und durch diese Kacke wird dann der Kaffee gefiltert. Ist wirklich so.
Nein, die Katze frisst die Bohnen und die ausgeschiedenen Bohnen, daraus machst du dann einen Kaffee. Aber ich vermute, dass das vorher nochmal gereinigt wird. Also,
echt?
Weiß ich nicht.
Chitosino. Ganz wichtig übrigens, Thomas Kraus schießt den SC Reichmannsdorf, wahrscheinlich in die Bezirksliga, es ist jetzt nur noch gegen das Schlusslicht, sie haben 6 Tore vor, gestern vor 1000 Zuschauern gegen Sass Anfahrt, 1-0 von seinem Bruder vorbereitet, er kommt rein und köpft das 2-2, das erinnert an Fortuna Köln, muss man ehrlich sagen.
Wahnsinn, könnte vielleicht noch ein Thema werden, diese Folge.
Was hat das jetzt mit unserem Kaffee-Podcast zu tun hier?
Ja gut,
nee, aber, ja, weil,
in Oberfranken werden die Kaffeebohnen auch ausgeschissen.
Und Krausi ist immer sehr abgebrüht, das kann man auch sagen.
Ich glaube, wir müssen anfangen, jetzt mal langsam über Fußball zu reden, ansonsten
sind alle
das
weg.
Das ist doch Fußball, Reichmannsdorf.
Vor allem, weil wir ja nachher auch noch einen Gast haben und bis der da ist, wollen wir natürlich schon mal ein paar Sachen besprechen. Wir sind in der heißesten Endphase aller Zeit in der dritten Liga, also es ist natürlich am Wochenende super emotional gewesen, vor allem bei Energie Cottbus, beim 2-1 gegen Wiesbaden, das Siegtor in der 89. Minute durch, wichtig, Tolga Chiachi. Und wer es nicht erlebt hat, der sollte jetzt nochmal genau zuhören.
Tolga Chiachi bringt sich in Abschlussposition. Der ist gut! Tolga Chiachi!
Der Ältere.
Wenn der eine nicht kann, ist der andere halt da.
Für diesen einen Moment hat man ihn geholt.
Ich habe mich an die Reportage von Tom Bartels beim WM-Tor 2014 erinnert. Er ist gekommen, dieser eine Moment und alles andere ist egal. Ne? Sein erstes Tor seit, weiß ich nicht, mehr als 10 Jahren im deutschen Fußball. Tolga Chiachi, weil sein Bruder nicht konnte, hat er es übernommen. Und Cottbus schnuppert mehr denn je in der zweiten Liga.
Ja, einfach ein Spiel, das wo er alle Protagonisten gesagt hat, es war kein gutes Spiel. Ne? Aber das ist jetzt wirklich, da könntest du alle Phrasenschweine der Welt füllen. Du musst einfach dieses Spiel gewinnen. Und es ist scheißegal, wie du es machst. Und damit gehen sie natürlich jetzt schon mit einem psychologischen und auch einem punkte- und tormäßigen Vorteil da rein. Und du hast wieder gesehen, Wiesbaden, das ist eine gute Mannschaft. Die haben dann nichts zu verlieren. Wenn es dir als Mannschaft gefällt, da auch ein bisschen den Spielverderber zu machen, eine bessere Ausgangsposition für ein Fußballspiel kannst du ja gar nicht haben. Ja, und wenn du 90 Minuten nicht gut spielst, die Nerven auch zum Zerreißen gespannt sind und dann trotzdem gewinnt, bist du der Favorit fürs Aufstiegsrennen.
Sagt Thomas Wagner. Wir hören erstmal, was Steffi Blochwitz sagt. Die war bei dem Spiel dabei und hat uns danach mit ein bisschen Abstand eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo ihr Lieben, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen sacken lassen. Bin gerade auf dem Rückweg aus Cottbus. Wow. Erstmal Kompliment an die Fans. Fast 20.000 waren zum letzten Heimspiel mit dabei. Fast alle in Weiß. Die hatten eine Mission, die hatten was vor. Eine tolle Choreo abgeliefert. Und was haben sie erlebt? Eine Achterbahn der Gefühle. Die Mannschaft hatte Probleme in der ersten Hälfte, wirkte teilweise nervös, vielleicht auch nicht ganz da, ein bisschen mutlos. Vielleicht haben sie doch zu viel nachgedacht, doch das Gefühl gehabt, was zu verlieren. Es wurde dann besser in der zweiten Hälfte durch ein paar Einwechslungen, aber es sah so lange nach einem Unentschieden aus, bis zur Minute 89 und Chiachi. Nicht Tolçay, der gesperrt gefehlt hat, sondern Tolga Chiachi, der Ältere, mit seinem allerersten Saisontreffer, so kurz vor dem Ende, so ein wichtiges Tor. Er hat uns danach verraten, dass er das dem Trainer Pele Wollitz gewidmet hat, hat in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Das war so schön zu hören. Trainer selber war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, kann ich verstehen, war auch keine gute. Wiesbaden hat es aber auch auf der anderen Seite gut gemacht, muss man sagen. Aber am Ende zieht Cottbus eben dieses wichtige Spiel. Und jetzt können sie so befreit eigentlich nach Regensburg fahren. Sie haben eine super Ausgangslage. Regensburg hat verloren. Und wenn sie nur einen Ticken befreiter auftreten, sie haben jetzt auch wieder Borgmann mit dabei und eben auch Tolçay. Und wenn sie da besser spielen, bin ich davon überzeugt, dass sie das am Ende packen. Und was das den Leuten bedeutet, das hat man heute gehört, egal ob groß oder klein, die waren völlig aus dem Häuschen, wenn es um Liga 2 ging. Und die sind wirklich bereit. Und ich glaube auch, dass sie das am Ende packen und das dann auch völlig verdient. Und jetzt ihr, Feuer frei. Liebe Grüße nach Köln.
Saß Steffi in einem Militärflieger? Das hat ihn so geprummt. So,
so klingt das bei 240 auf der Autobahn.
Okay, gut. Ja,
musst du doch wissen. Sie hat gerade schon erzählt, wie die Protagonisten das fanden. Im Mittelpunkt stand natürlich tatsächlich Tolga Ciaci. Und wir fragen erstmal nochmal Pele Wollitz nach Tolga, denn der hat auch eine besondere Meinung über ihn.
Das ist eine absolute Persönlichkeit. Das ist ein absoluter Profi. Das ist ein absoluter Wir-Mensch. Was er da reinbringt an Informationen, an Mitteilungen, ja, gerade für die jungen Spieler. Und wenn dann ein Spieler wie Ciaci zum Trainer nach dem Spiel sagt, in dem Fall Tolga, Trainer, das Tor habe ich für dich geschossen, dann weiß ich, dass wir hier sehr, sehr vieles zusammen machen und eine Basis haben. Er war ja in der Hinrunde ein Teil der Zuschauer. Und ihn hat immer fasziniert, mit welcher Intensität wir Fußball gespielt haben. Hat er gesagt, Liverpool, natürlich ist das klein Liverpool mit dem Stadion, aber die haben auch Intensität und spielen Fußball. Und deswegen ist er dankbar, so ein Teil von dieser Mannschaft geworden zu sein. Und er hat nur einen Wunsch, dass es nächste Woche über die Linie geht, weil viele Spieler eigentlich ein Potenzial hätten, auch da zu spielen, wenn dieser Druck nicht so groß wäre, wie der jetzt im Moment ist.
Hat er gesagt, es ist natürlich kein Liverpool oder es ist natürlich klein Liverpool?
Klein Liverpool.
Klein Liverpool.
Es ist klein Liverpool.
Das habe ich verstanden.
Okay.
Ja.
Gut.
Ja, das ist doch auch schön. Oder man muss ja auch sagen, dass er den Trainer so lobt. Das ist ja, kommt ja auch wirklich nicht selbstverständlich rüber, sondern das fühlt er wirklich so. Und er hat ja wirklich Stationen, Wolfsburg, Galatasaray, Fenerbahce, bei Hertha gespielt. Natürlich vor allen Dingen beim fünffachen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Der hatte Trainer, zum Beispiel auch Steve McLaren. Der hatte Dieter Hecking, Lucien Favre. Und dann ist es Pele Wollitz, der ihn da nochmal so auf eine ganz besondere Art und Weise in eine Position bringt, Fußball zu spielen. Da sieht man schon, dass Cottbus und Wollitz, das ist so ein Match. Und wenn sie es am Ende schaffen sollten, dann muss man ihm, glaube ich, wirklich mal ein Denkmal bauen.
Aber am Ende des Tages ist er natürlich immer noch der Bruder von. Merkt man auch daran, dass er das Siegtor zum 2:1 schießt. Und wer darf dann am Tag oder zwei Tage danach in den 4:3-Podcast? Sein Bruder, der gar nicht gespielt hat. Wir begrüßen Tolçay Ciaci bei uns bei 4:3.
Guten Morgen, Jungs.
Gratulation zu dem Sieg, an dem du ja gar nicht beteiligt warst. Du musstest zugucken aufgrund deiner Gelbsperre. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, hauptsächlich über deinen Bruder. War das wirklich so dieser eine Moment, auf den er selber auch gewartet hat und für den er dann zu euch gekommen ist?
Ja, bestimmt auch. Unter anderem, ich glaube, Strassi hat es ja vorhin auch schon gesagt, mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Karriere, was er alles schon erlebt hat. Und ja, natürlich erhofft man sich dann solche Momente, dass man die kriegt. Und umso schöner, dass es dann geklappt hat, ne?
Wie war das am Samstag gegen Regensburg? Ja, so ein typisches Spiel. Ich habe jetzt nur Ausschnitte gesehen, aber ich habe gehört, dass ihr bzw. die Protagonisten, der Trainer auch gesagt haben, es war kein gutes Spiel. Du hast gemerkt, was da auf dem Spiel stand. Wiesbaden ist ein guter Gegner, für die es um nicht mehr so viel ging. Wie war es von den Emotionen? Hattest du so ein bisschen Ingolstadt-Vibes oder hast du das Gefühl gehabt, irgendwie ziehen wir das noch und selbst mit einem Unentschieden wäre ja noch alles drin gewesen?
Ja, also an letzte Saison habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war da auch zu angespannt, muss ich ehrlich sagen. So bin ich auf dem Platz auf jeden Fall nicht. Also wenn man auf der Tribüne sitzt, ist es definitiv anders. Und ja, eigentlich haben wir gut gestartet, muss ich sagen, sind gut reingekommen ins Spiel. Aber dann ab der 15. Minute sind wir irgendwie, weiß nicht, haben uns weniger zugemutet, zugetraut, ja, nicht gut den Ball zirkulieren lassen. Und dann entsteht genau so ein Spiel, wie es entsteht. Danach kommt Wiesbaden, weiß ich nicht, ich sag mal gefühlt einen Schuss in der Halbzeit und dann geht da auch nochmal so unglücklich rein, haben da keine gute Ordnung. Eigentlich hatten wir auch dort alles im Griff, wenn wir den Ball besser klären. Dann haben wir auch noch Pech, schießen wir den Mann an und dann passiert halt so ein Gegentor. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig war der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit, weil dann gehst du einfach in die Halbzeit nochmal anders rein, kannst das Spiel anders analysieren, wenn es 1-1 steht, als wenn es 1-0 stehen würde.
Also ich weiß nicht, wie es ihr erlebt habt am Samstag. Ich saß auf dem Ü-Wagen in Essen. Ich dachte mir direkt in der 90. als ich das gesehen habe, so parallel mit dem Blick auf die Konferenz und das Tor gesehen habe von Chiarchi, dachte ich mir so, wie viele Geschichten will das Buch der dritten Liga noch schreiben? Also es ist ja eine Emotionalität nach der anderen. Und da frage ich mich jetzt auch mal, du saßt ja auf der Tribüne am Samstag, du erlebst das ja auch die ganze Saison lang mit. Es ist immer Last Minute, es ist immer Herzschlagfinale. Wie regulierst du dich eigentlich selber als Spieler, weil wenn du das ja so auch alles zulässt, du bist ja total drüber, was die Emotionen angeht und das behindert dich wahrscheinlich auch in deinem Spiel. Wie regulierst du das als Spieler, vor allem auch im Hinblick auf nächste Woche Samstag, da wird es ja auf die Spitze getrieben.
Ja, also ich sag mal, im Spiel mit dem ganzen Adrenalin, du bist ja schon in deinem Tunnel während des Spiels, dann kriegst du das nicht so krass mit. Das war ja so wie in Essen, also zu Hause gegen Essen, sage ich mal, wo wir 3-1 zurück lagen und dann das Spiel gedreht haben. Das ging ja auch alles so schnell. Ich sag mal, diese 3 Tore, ich hab das erst nach 2 Tagen realisiert, dass das auch so schnell ging. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und da ist man halt wieder auf dem Platz, merkst du das gar nicht, fühlst du das gar nicht, wie schnell die Zeit eigentlich umgeht oder manchmal vergeht die ja gar nicht. Und dann habe ich erst dann realisiert, dass das so in so einer kurzen Zeit alles passiert ist. Also der Kopf oder die Emotionen. Ich habe ja danach auch gesagt, das ist so ein Gefühlschaos. Man kann das ja gar nicht verarbeiten, weil das alles zu schnell passiert alles. Und ich glaube, da braucht man nach dem Spiel noch wie so ein Spiel gegen Essen auf jeden Fall 1-2 Tage. Und jetzt auch am Wochenende, wie das überhaupt entstanden ist. Das hängt ja auch vom Spielverlauf ab. Also passiert das 2-1 in der 70. hat man vielleicht gar nicht diese Emotion. Aber weil es ging hinten heraus, wird es ja knapper. Die Zeit läuft einen weg. Und dann am Ende diesen Punisher zu machen, das macht ja dann das aus. Und ich glaube, ich hatte es auch gesagt im Interview, direkt nach dem Spiel. Komischerweise passiert das immer in unserem Stadion mit diesen ganzen Emotionen. Und da musste ich auch unsere Fans loben. Ich glaube, die spielen auch eine große Rolle dabei. Ich glaube, Strassi hat das auch selber erlebt gegen Essen. Also das war phänomenal, was sie gemacht haben. Natürlich hängt das auch mit dem Spielverlauf ab, wie gesagt, aber das ist auf Platz, gab es die Energie und aus den Rängen auch.
20.000 waren am Samstag da, ne?
Genau.
Und das Spiel gegen Essen, was du gerade angesprochen hast, da war ich ja mit Wegi. Wir sind danach ja auch im Auto gewesen und zum Flughafen gefahren. Und dann sagt der Wegi irgendwann, ey, der hat ja einen Hattrick gemacht, ne? Also man musste das ja wirklich verarbeiten. Und wenn man jetzt nochmal zurückschaut, weil dir fällt es ja auch sofort ein, bei den Essenern, denen hat es ja die Beine weggezogen danach ein paar Wochen. Und euch hat es beflügelt. Habt ihr danach gewusst oder euch gedacht, jetzt schaffen wir es auch? Weil wenn wir das schaffen, schaffen wir alles.
Schwierig sozusagen, glaube ich, zu denken. Natürlich macht das ja mit deinem Kopf was, ja, ich will jetzt nicht Unmenschliches sagen, aber deine Mentalität stärkt sich ja daran und deine Einstellung, du weißt, ich glaube, wir haben ja auch die Saison sehr viele Spiele gedreht, wo wir zurücklagen und wenn du das im Hinterkopf hast, natürlich trittst du ein bisschen anders auf, als wenn du jetzt die Rückstände nicht aufholen könntest oder gemacht hättest und ja, also vielleicht ist das ein bisschen im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, aber dass man jetzt sagt, ey, jetzt schaffen wir es, jetzt funktioniert alles so, wie wir es wollen. Danach sind wir ja nach Duisburg gefahren, war ja dann auch nochmal ein anderes Spiel. Ich glaube, in der dritten Liga gibt es sowas nicht. Also ich habe das jetzt in den 2 Jahren nicht so erlebt, dass ich gesagt habe, egal wo ich bin oder gegen wen wir gespielt haben, es gibt einfach keine einfachen Mannschaften. Jeder hat individuell gute Spieler mit drin, egal in was für einer Tabellensituation man sich befindet. Und jedes Spiel ist schwierig. Wir sind nach Hannover gefahren gegen Havelse, keine Ahnung, vor 5, 6, 7 Spieltagen. Und da war es auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Da hängt das auch davon ab, wie startest du ins Spiel rein, machst du ein schnelles Tor oder nicht. Was wäre denn, wenn wir dann auch bis zur 80., 85., wenn es dort 0-0 stehen würde? Dann geht ja auch was ganz anderes im Kopf ab. Und deswegen, es gibt einfach keine einfachen Spiele. Jetzt sowieso nicht. Natürlich hat man seinen Fokus. Man muss konzentriert dranbleiben, wenn wir jetzt da hinfahren. Und natürlich weiß man, es ist jetzt eigentlich nur noch ein Spiel. Man muss alle Kräfte bündeln, komplette Energie nur auf dieses Spiel, eine Woche auf alles achten, Ernährung, Schlaf, keine Ahnung. egal was man braucht, deine braucht gute Musik, deine braucht harte Musik und darauf kommt es an.
Ihr habt jetzt diese Emotionen angesprochen, die sich auswirken auf die Mentalität und eure Galionsfigur in Sachen Emotionen und Mentalität ist natürlich euer Trainer Pele Wollitz und wir hören mal, was dein Bruder Tolga über Pele gesagt hat.
Dieser Typ lädt von Emotionen, also der hat mich richtig berührt, muss ich sagen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich unter ihm trainieren darf oder spielen darf. Er ist menschlich top. Diese Emotionen, die er uns im Training vor dem Spiel gibt, das kriegen nicht viele hin. Und da spreche ich aus Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich so einen Trainer noch in meiner Karriere haben darf. Ich bin überglücklich, dass wir auch das Spiel natürlich gewonnen haben, auch für ihn. Er ist sehr lange im Geschäft dabei. Samstag gewinnen wir auch und dann schenken wir der Stadt, dem Verein und die zweite Liga hoffentlich.
Ja, was bedeutet das, dass er ja ein Trainer ist, der den Fokus häufig ja auf sich lenkt, durch seine Interviews, durch seine Art einfach? Ist das was, was euch hilft?
Ja, ich glaube generell ist es sehr gut für einen Spieler, wenn du einen Trainer hast, der alles auf sich zieht. Es hängt ja auch immer von den Spielern ab. Der eine kann mit Druck ein bisschen besser umgehen, der eine vielleicht eher weniger. Den einen musst du streicheln, den anderen nicht. Und wenn du dann natürlich so einen Trainer hast, der nichts auf seine Spieler lenkt, komplett alles wegzieht den Fokus, dann hilft das sicherlich den ein oder anderen Spieler. Und was er halt mit seinen Emotionen, was mein Bruder da sagt, es ist ja wirklich so. Also ich glaube, man kennt ihn jetzt über Jahrzehnte, den Trainer, wovon er lebt. Und sogar wenn wir mitten in der Woche sind, zum Training rausgehen und dann Analysen haben oder was auch immer und bevor wir rausgehen, dann unsere Besprechung haben, wie er da einen catcht, einen mitnimmt, also du hast Feuer dann fürs Training einfach, dann willst du eigentlich sofort schon spielen und das ist jetzt nicht einfach so gesagt, sondern das ist ja wirklich so, ich glaube, da kann mir jeder zustimmen und ja, das ist halt ja was Überragendes natürlich, ne? Wenn du den Menschen erstmal in erster Linie siehst und dann den Spieler und dann den Menschen so fangen kannst, ich glaube, das macht dann schon natürlich sehr viel aus.
Jetzt wird ja viel diskutiert, beziehungsweise die Presse macht das ja. Macht Wollitz nächstes Jahr weiter oder nicht? Was würdest du dir denn wünschen, unabhängig von dem, was am Samstag passiert?
Ja, ich hatte das zu kurz gesehen. Ich hatte jetzt bis jetzt gar keine Gedanken, was sowas angeht. In meinem Kopf ist er, stand jetzt mein Trainer und bleibt es auch für die nächste Saison.
Ich will das jetzt hier gar nicht in die Länge ziehen, aber ich will noch einmal zurückkommen zu deiner Beziehung zu deinem Bruder, weil das für mich irgendwie so die Geschichte der Saison ist, die auch gefühlt irgendwie so Netflix-verdächtig ist, weil wir haben ja im Winter darüber gesprochen, vielleicht kommt der Bruder zurück. Für dich war es der größte Wunsch, mit dem zusammenzuspielen. Du zerschießt die Liga auseinander, ihr habt zusammen den Traum irgendwie aufzusteigen, das mit Wollitz funktioniert. Dann passiert dieser Moment, wo du die drei Tore gegen Essen schießt, du bist der große Held, jetzt bist du gesperrt, der Bruder springt in die Bresche und schießt vielleicht das Tor zum Aufstieg, das kann es ja schon gewesen sein. Deswegen die Frage, was hast du eigentlich von deinem Bruder gelernt, unabhängig von dem ganzen Fußballerischen, sondern so also als kleiner Bruder einfach, was hat der dir mitgegeben fürs Leben?
Ich glaube, mein Bruder hat mir sehr vieles gegeben in meinem Leben. Egal in was für einer Situation ich mich gefunden habe, ob das gute Tage waren, schlechte Tage, mein Bruder war immer da für mich. Ja, ich glaube, natürlich hat man Glück in der Hinsicht, wenn zwei Brüder Fußballer sind, weil er einfach weiß, was ich durchmache oder ich weiß, was er durchmacht. Weil ich denke mal, wenn man nicht in diesem Fußballgeschäft drin ist, kann man das vielleicht nicht so verstehen, sage ich mal, was im Kopf alles passieren kann mit der Psyche. Und dass das alles nicht so einfach ist, weil jeder denkt ja, Fußballer haben ein sehr schönes Leben. Ja, natürlich hat man ein schönes Leben, aber man muss auch 24 Stunden dafür leben, seinen kompletten Körper dafür opfern, sage ich mal, man muss sehr viele Opfer zeigen, man muss sehr vieles opfern. Warum ist das auch so ein Riesentraum gewesen, dass man zusammen spielt? Also über die Jahre, über 10 Jahre, seitdem man in der Türkei ist, wir haben uns nur in den Sommerpausen, in den Winterpausen gesehen, man musste zusammen Urlaub machen, man war gezwungen, Urlaub zusammen zu machen, auch wenn man vielleicht die Freundin oder Frau dabei hatte, weil man sich gar nicht gesehen hatte und natürlich ist man jeden Tag in Austausch, FaceTime, man schreibt WhatsApp, aber das ist ja ganz anders, als wenn dein Bruder neben dir ist oder jeden Tag, wenn du ihn persönlich sehen kannst, mit ihm quatschen kannst, ihn umarmen kannst und macht sehr vieles aus, muss ich sagen. Viele sagen auch, wir sind uns sehr ähnlich, manchmal auch nicht so extrem, aber ist auch schon sehr merkwürdig, obwohl wir nicht jeden Tag zusammengehockt haben, dass man so dieselben Charakterzüge hat, sage ich mal. Und ich glaube, was mein Bruder mich sehr gelehrt hat, ist sein Ehrgeiz nie aufzugeben. Ich weiß Zeiten, er war 16, wo ich 13 war. Er ist einfach laufen gegangen, Runden gelaufen, weiß nicht, 10, 15, 20 Runden, damit man einfach immer einen Schritt mehr macht als die anderen. Und zu der Zeit bin ich ja noch ein Kind gewesen mit 13 und bin einfach mitgegangen, habe vielleicht manchmal zugeschaut, manchmal ein paar Runden mit selber mitgerannt. Und er hatte schon sehr viele schwierige Situationen in seinem Leben, bei sehr viel, also sehr großen Clubs, glaube ich, kann man so sagen. Und wie er die überwunden hat, ja, ich kann nur meinen Hut davor ziehen von meinem Bruder, weil ich wirklich gesehen habe, auch erlebt habe, was er durchgemacht hat. Und wenn so einer dann immer noch stehen kann, immer wieder aufsteht, warum sollte es dann nicht machen können? Und ich glaube, wir müssen einfach mehr Dinge im Leben zu schätzen wissen, worum es geht. Natürlich Fußball, Emotionen, worüber wir vorhin geredet haben, das sind sehr, sehr schöne Sachen. Fußball ist ein sehr, sehr schönes Ding, aber hauptsächlich, ich glaube, mit dem Alter dann lernt man es auch mehr zu schätzen, dass die Familie da ist, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gesund sind. Ich glaube, diese Sachen sind sollten mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und man sollte jedem alles gönnen. Ist so wie jetzt gestern mit Ardas Hatschi, sage ich mal, mit seinem Lauf, was er gemacht hat, danach ein paar Sachen mitbekommen. Also warum hat man einen Neid auf sowas? Der Typ ist eine Inspiration, eine Motivation für jeden Menschen, dass er überhaupt diesen Mut hat, sowas anzugehen. Das muss man ja sehen. Und also das macht ja das Leben aus, sage ich mal. Und dass man so die Menschen mitnimmt und dass man glücklich ist. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschmutzt, tut mir leid, aber ich glaube, das sind sehr wichtige Sachen im Leben. Und um zurückzukommen auf meinen Bruder, er war immer an meiner Seite, er hat immer alles gegeben. Ich hatte auch Tage, ich hatte keinen Verein, da hat er sich um mich gekümmert. Gott sei Dank ging es ihm gut und hat mir immer geholfen, egal in welcher Hinsicht. Und ja, ich werde immer an seiner Seite stehen und immer für ihn da sein.
Das sind wirklich ganz tolle Worte, eine tolle Laudatio für deinen Bruder, sehr emotional. Also das ergreift uns hier, glaube ich, alle auch so ein bisschen mit. Jetzt müssen wir ganz zum Schluss aber den Spieß dann doch nochmal umdrehen und wir machen es ein bisschen so wie, weiß ich, bei Wetten, dass, wenn Robbie Williams gesungen hat und dann kriegt er nach seinem Auftritt noch so einen Bilderrahmen mit einer goldenen Schallplatte oder Platin oder so. Denn in diesen Sekunden, wo wir hier sprechen, endet ja das offizielle Voting zur Wahl für den Spieler der Saison in der dritten Liga. Und da warst du ja ein sehr aussichtsreicher Kandidat und da wir ja wirklich ganz, ganz kurze Drähte zum DFB haben, können wir dir jetzt offiziell verkünden, dass du der Spieler der Saison in der dritten Liga bist.
Was macht das mit dir?
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Wie gesagt, ich habe immer mein Bestes gegeben, ich versuche immer mein Bestes zu geben, ich versuche jedem zu helfen. Und es ist natürlich eine riesen Auszeichnung für mich, eine riesen Anerkennung, weil es steckt sehr viel harte Arbeit dahinter, was manche vielleicht nicht sehen. Und ich auch keiner bin, der irgendwas immer zeigt oder was auch immer. Ich finde, man sollte solche Sachen bei sich behalten und die Menschen, die mich kennen und wissen, wie ich ticke, dass ich sehr viel daran gearbeitet habe, dass man da steht, wo man ist, sage ich mal. Und ich bin kein Egoist oder ich bin kein Einzelspieler. Ohne meine Mannschaft, ohne mein Team, ohne den ganzen Staff würde ich sowas auch nicht schaffen. Und ich kann mich nur bei jedem Einzelnen bedanken, bei meinen Mitspielern, bei meinem Verein, dass sie mir auch das ermöglicht haben, bei meinem Staff, dass sie mir diese Freiheiten gegeben haben, dass ich auch so spielen kann, wie ich bin, Straßenzocker, einfach Risiko zu spielen. Und ja, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der für mich gewotet hat. Es ist wahrscheinlich die beste Auszeichnung, die ich jetzt in meinem Leben bekommen habe. Und ja, wir versuchen uns einfach dann am Wochenende nochmal zu krönen.
Ganz genau. Ein Schritt ist noch zu gehen. Das große Finale dann. Wieder mit dir? Oder bist du aus der Startelf jetzt rausgespielt? Nee, ne?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Nein, wir freuen uns alle auf dieses große Finale und bedanken uns auch bei dir für eine tolle Saison mit vielen tollen Momenten, die du uns allen auch neutralen Fußballfans geschenkt hast. Das war ja wirklich, ich sag mal so, eine Augenweide. Ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Aber ja, vielen Dank dir und liebe Grüße an die Mannschaft und an Pele.
Dankeschön, mach ich. Ich danke euch auch für eure Kommentare, für das Moderieren. Strassi, dein Spiel gegen Essen werde ich nicht vergessen. Danke dir. Ich danke euch allen.
Ich auch nicht.
Liebe Grüße,
nicht.
Schönen Tag noch.
Ciao.
Dir auch.
Ciao.
Danke für deine Zeit.
Wahnsinn, dass wir das jetzt hier im Podcast noch mit dem Spieler der Saison, man muss ja sagen, es war ja ein enges Rennen, weil Gindorf zum Beispiel, ich meine, der hat ja Zahlen, die sind unfassbar, er hat ja auch seine Mannschaft getragen. Das muss ein Wimpernschlag-Vorsprung gewesen sein.
Ja, ich glaube, am Ende sind es, glaube ich, so 2%, 52 zu 48 oder sowas. Aber ja, jetzt lässt sich natürlich diskutieren, ist das gerechtfertigt, dieses Voting, ist ein Fan-Voting, das sind alles subjektive Meinungen. Ich habe auch für Chiarchi gestimmt, muss trotzdem sagen, Gindorf, die Quote ist natürlich überragend, der steht jetzt bei 25 Toren, kann nächste Woche noch DSE einholen als Rekordtorschütze der dritten Liga, Dominik Stroh-Engel mit 27, natürlich auch alles Wahnsinn, aber man muss ja schon sagen, Chiarchi, der trägt ja diesen ganzen Verein, dieses ganze Spiel von Cottbus und das mündet ja dann höchstwahrscheinlich in einem historischen Ereignis nächste Woche in Regensburg, deswegen finde ich das schon gerechtfertigt aus meiner Sicht. Gindorf hätte es auch verdient, ich denke zurück an die 3 Elfmeter in einem Spiel gegen Essen zum Start, also es muss aber einen Sieger geben.
Ja, du sagst Cottbus dann vielleicht in der zweiten Liga. Es sei denn, ein anderes Team holt sich noch den direkten Aufstieg. Und da kommen wir mal zum MSV Duisburg. Am vergangenen Wochenende in Anführungszeichen nur das 0:0 im Schacht in Aue. Strassi, du warst ja mit dabei. Was hast du den Duisburgern angemerkt? War es auch bei ihnen ja eine Kopfsache? Chancen waren da. Sie können das Spiel hinten raus natürlich auch noch verlieren, weil sie dann aufmachen müssen und Aue wirklich hundertprozentiger hat. Aber wie hast du den MSV da wahrgenommen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie viel überlegt haben. Also sie waren schon dominant. Sie waren mit Selbstvertrauen ausgestattet. Sie wollten relativ schnell das Tor machen. Aber sie sind eben halt auf eine Auer Mannschaft getroffen, die getragen wurde vom Torwart. Also Lord im Tor. Ich habe selten so eine unfassbare Torwartleistung gesehen wie an diesem Abend. Der hat alles gehalten, was es zu halten gab. Die sind total an dem zerschellt, will ich mal sagen. Und sie haben ja wirklich alles nach vorne geworfen. Es war von außen auch zu spüren, nicht nur mit den Wechseln. Lobinger kam ja von der Bank. Der hat alle reingebracht, die jemals in ihrer Karriere mal ein Tor geschossen haben, der Didi Hirsch. Und sie haben es, sie hätten wahrscheinlich auch noch 8 Stunden, sagt man ja so schön. Es sollte einfach an diesem Abend nicht sein. Es sollte nicht sein, dass sie da gewinnen. Es war auch verdient für Aue, dass sie da den Punkt holen. Am Ende hat Bär die Chance, da sogar noch die 3 Punkte zu holen für Erzgebirge Aue. Es war eine unfassbare Stimmung. Der Schacht hat sich erhobenen Hauptes vom Profifußball verabschiedet. Da waren viele Emotionalitäten mit dabei. Ich sehe das jetzt nicht als Warnung oder sowas. Es ist einfach so, wie es ist. Und jetzt muss der MSV zu Hause liefern und noch ein bisschen hoffen.
Ich würde sagen, von außen betrachtet war der Sieg gegen Cottbus nicht unverdient, aber das hätte auch eine Punkteteilung geben können. Genauso hätten sie das Spiel jetzt auch gewinnen können und trotzdem ist es jetzt auch nicht total unfair, dass es ein 0-0 war. Die einen schießen in der 90. Minute das Tor, die anderen treffen es nicht. Das sind diese Millimeterentscheidungen. Ich glaube, wenn man sich aus Duisburger Sicht am Ende ärgern müsste, weil es nicht gereicht hat oder nur für die Relegation, dann ist es halt einfach die Auswärtsschwäche in der Rückrunde. Da müssen wir jetzt nicht drum herum reden und vielleicht ist das ein bisschen symptomatisch. Du hast Chancen und gewinnst es aber nicht. Aber ich fand auch das, was ich gesehen habe, tolle Bilder in Aue von diesem Abschied. So kann man sich dann auch verabschieden aus so einer Liga. Und ich finde, es ist für Duisburg aber kein Totalschaden. Denn selbst mit einem Sieg hätten sie es ja übers Torverhältnis jetzt auch nicht unbedingt in der eigenen Hand gehabt, weil dass sie Viktoria Köln jetzt so deutlich abschießen, viel höher als vielleicht ein anderer, ist jetzt auch nicht direkt gegeben.
Ja, da müssen wir vielleicht direkt mal über ein pikantes Detail sprechen, was jetzt diese letzte Partie gegen Viktoria Köln betrifft, denn laut Medienberichten geht es da nochmal um Next Tiger Lobinger, der von Viktoria Köln nach Duisburg gewechselt ist für eine Ablösesumme und laut dieser Medienberichte heißt es, wenn der MSV aufsteigt in die zweite Liga, dann gibt es nochmal einen Geldbetrag für Viktoria Köln. Will sagen, Viktoria Köln ist maximal daran interessiert, dass der MSV Duisburg in die zweite Liga aufsteigt und ist der Gegner am letzten Spieltag.
Ja gut, das ist vielleicht der Verein, aber die Spieler sind ja nicht daran interessiert, dass der MSV aufsteigt. Ich glaube, aus Spielersicht hast du das natürlich nicht im Kopf. Der Verein sagt natürlich Dankeschön für das Geld, was Lobinger einspielen würde in die Kassen. Trotzdem ist es natürlich für uns ein sehr pikantes Thema, was man auch auf den Tisch legen muss, ganz klar. Das wird auf jeden Fall Einfluss nehmen, aber ich glaube nicht, dass wenn am Samstag...
Aber wer hat das denn jetzt gestreut, Freunde? Das ist doch irgendein Ding.
Also das muss ich das jetzt auch sagen. Doch, ich finde, das ist eine Phantomdiskussion, weil solche Verträge sind einfach gang und gäbe, dass ein Spieler, der verkauft wird, kriegt nochmal einen Boni, wenn der andere aufsteigt. Das ist jetzt in Anführungszeichen pikant, weil die am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Die Viktoria hat sich in den letzten 5-6 Jahren so viele Sympathien erspielt durch ihr Auftreten, durch das, wie sie das machen. Die lassen sich doch jetzt in Duisburg nicht abschießen, um mehr Geld zu kassieren. Also das ist eine Phantomdiskussion, können wir direkt in die Tonne treten.
Das sehen andere vielleicht anders, ne?
Ich sage ja nicht, dass es, wenn's irgendjemand darüber berichtet, müssen wir ja drüber sprechen. Aber für mich ist das nicht mehr als der Satz wert.
Ich traue es Viktoria Köln und den Spielern auch nicht zu. Dafür ist dieser Verein einfach charakterlich zu stark, sage ich jetzt einfach mal. Aber dass man in Essen da natürlich kritischer drauf guckt, ist klar.
Aber worauf sollst du da kritischer jetzt gucken? Dass dieser Vertrag geschlossen wurde, das ist doch gang und gäbe. Dass die jetzt ausgerechnet am letzten Spieltag aufeinandertreffen, na gut, das ist
dann... Naja, die werden natürlich genau gucken, wie verläuft dieses Spiel.
Gut, wenn die sich jetzt 8-0 abschießen lassen, dann können wir am Montag nochmal darüber reden. Aber das ist für mich gang und gäbe im Profifußball und traue ich der Viktoria nicht zu.
Absolut, da bin ich auch dabei. Also das ist für mich eine Diskussion, die will ich auch gar nicht führen. Das Thema habe ich auch gelesen. Und das finde ich affig, das finde ich absolut affig. Wir reden auch über 75.000 Euro. Wenn es 75 Millionen Euro wären, dann können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, damit der Verein dann sich ein neues Stadion baut oder so. Aber das ist einfach von irgendeiner Seite gestreut. Das ist irgendeine Blendgranate, die da reingeworfen wird. Und das finde ich schon abenteuerlich, dass das jetzt irgendwo aufgebauscht werden soll. Auf jeden Fall nicht hier bei uns.
Gut, aber wir sollten es zumindest mal erwähnt haben, dass es diese Geschichte gibt, die am Wochenende dann vielleicht nochmal auf Wiedervorlage kommt. Lass uns, weil wir jetzt in Aue waren, ganz kurz noch den Seitenaspekt Martin Mennel besprechen, der in dem letzten Heimspiel auf der Bank saß. Du hast über seinen Vertreter Louis Lord gesprochen, der herausragend gehalten hat. Aber es war da natürlich schon irgendwie ein Beigeschmack, dass ein Martin Mennel das letzte Auer Heimspiel in der dritten Liga von der Bank beobachten muss.
Ja gut, er saß jetzt schon etwas länger wieder auf der Bank. Das ist wohl auch, so haben es die Verantwortlichen gesagt, alles abgesprochen. Trotzdem natürlich fast 600 Spiele für den Verein. Letztes Profispiel zu Hause, hätte man drüber nachdenken können. Aber er bekommt wohl das Landespokalfinale und das ist ja gleichzusetzen mit einem Champions-League-Finale. Und natürlich rumort es drumherum. Heute sollen ja auch Entscheidungen fallen, zum Beispiel... Also wenn heute eine Entscheidung fällt, dass Schubitize nicht der Trainer sein sollte für die nächste Saison, dann geht es schon mal gleich wieder falsch los bei Aue, weil da kannst du mit jedem Spieler sprechen, da kannst du dir die Spiele anschauen, die Ergebnisse oder einfach nur diesen Freitagabend. Schubitize lebt diesen Club, er hat diese Mannschaft, die teilweise ja wirklich bewusstlos durch die Saison gegangen ist, wieder zum Leben erweckt. Alles andere wäre ein Witz. Und ich habe gehört, dass man Mennel halt gesagt hat, du kannst hier noch dritter Torwart sein nächste Saison und Torwarttrainer. Ich habe das Gefühl, das ist, und das passiert ja nicht zum ersten Mal, ist jetzt also keine exklusive Sache für Aue, dass ein Verein ist, aus welchen Gründen auch immer, erneut nicht schafft, so seine Helden Gebühren zu verabschieden, beziehungsweise diese Liaison, die ja einzigartig ist, auch liebevoll zu Ende zu bringen. Da hoffe ich, dass man sich da noch irgendwie einigen kann.
Dann kommen wir jetzt zur Mannschaft, die wir gerade schon erwähnt haben und es ist euer Spiel. Yannick, Weggy, ihr wart bei Rot-Weiß Essen. 1-0 gegen Verl gewonnen, der Aufstiegstraum, die Hoffnungen bleiben am Leben. Essen ist Vierter, punktgleich mit dem MSV, aber eben mit der ja schon deutlich schlechteren Tordifferenz, also Duisburg plus 17, Essen plus 11. Trotzdem, die Hoffnung lebt, dank Johnny Zwajkowski, der das Tor des Tages erzielt hatte gegen Verl.
Zwajkowski, Gianluca Zwajkowski, zweiter Startelf-Einsatz, bringt RWE in Führung. Uwe Koschinat sagte, ich bin mir sicher, dass er heute ein gutes Spiel machen wird. Johnny, wie er von allen nur genannt wird. Und das war's. Rot-Weiß Essen meldet sich zurück im Aufstiegskampf. Man hat noch Chancen auf den dritten Relegationsplatz am letzten Spieltag.
Ja, erzählt uns, wie es war in Essen.
Ja, es war Also wir haben mit allen gerechnet, sowohl positiv als auch negativ, musst du ja vor so einem Spiel, es hätte ja auch alles vorbei sein können, alle Szenarien waren durchgespielt, wir saßen dann im Presseraum und dann war natürlich die spannendste Frage, wie sieht die Startaufstellung aus von Essen nach diesem Debakel in Stuttgart, 5 Veränderungen gab es in Summe, dass Schuld auf der Bank sitzt oder sitzen wird, das war relativ schnell klar, dass Krauli spielt, aber dann kam dieser Name Zweikowski zum Vorschein, hätte ich gar nicht mitgerechnet, dass Uwe den ausgräbt, so nach diesem halben Jahr, wo er gegen die Löwen anfangs begonnen hat, aber dann auch lange keine Spielzeit mehr bekommen hat. Und dann soll dieser junge Mann dafür sorgen, dass RWE wieder diese Stabilität bekommt nach den 3 Niederlagen, fand ich schon beeindruckend und er hat auch eine gute Leistung gebracht.
Definitiv, vor allem, weil er ja früh gelb hatte. Ist ja auch auf so einer neuralgischen Position nicht so einfach. Du hast natürlich schon gemerkt, unheimlich viel Druck im Vorfeld da. Zweikowski scheint jemand zu sein, der diesen Druck ab kann. Vielleicht hätte man ihn sogar schon ein bisschen früher auch reinwerfen können. Ich denke, es war am Ende nicht unverdient, aber auch ein Stück weit glücklich, weil Ferl eigentlich schon gute Chancen hatte. Und du hast halt gemerkt, was der Kopf auch mit dem Körper macht. Also so viele Krämpfe, wie Essen hatte, das ist eigentlich jetzt nicht typisch für diese Mannschaft. Die sind wirklich ins Ziel getaumelt hinten rein. Und halten alle Optionen offen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr unbedingt favorisiert für Platz 2. Klar, du kannst vielleicht in Ulm schnell in Führung gehen, da spricht sie in den anderen Stadien um. Sie haben weniger Punkte als Cottbus, sie haben ein schlechtere Torverhältnis als Duisburg. Aber sie haben, das war Uwe ja auch nochmal wichtig, Platz 4 abgesichert zumindest, den DFB-Pokal, das Minimalziel. Aber klar ist, und das hast du auch gemerkt, mit allen, denen du gesprochen hast, nach der Saison wird einiges auf den Tisch kommen und wenn es Platz 4 ist, dann ist es eine Enttäuschung für RWE, das ist auch klar.
Naja, es ist zumindest das Minimalziel, was man dann erreichen würde. Was ich mitnehme aus diesem Spiel, und da bringe ich jetzt auch ein bisschen Ferl so mit rein, das Tor, wie es passiert, das ist so Ferl-typisch, dass man einfach so ein Gegentor kassiert im Aufbauspiel, ist natürlich dann auch ein Geschenk für Rot-Weiß Essen, weil letztendlich ist das auch dann der Grund, warum Ferl einfach nicht im Saisonfinale da ganz oben steht, obwohl sie die Qualitäten dazu haben. Was ich bemerkenswert finde bei RWE, sie haben in jedem Heimspiel getroffen, also das Heimstadion ist so ja, eine Torgarantie und wir haben vor dem Spiel über die Gegentore gesprochen, 64 an der Zahl, aber gegen den SC Verl, gegen das torreichste Team der Liga oder das Team, was die meisten Tore geschossen hat, spielt man 2x0 und das kommt irgendwie noch nicht so zusammen bei mir, ich verstehe das nicht, also ist es dann irgendwie eine reine Taktikgeschichte, dass man da komplett alles umstellt gegen die oder warum kassiert man gegen diese Mannschaft kein Gegentor, aber gegen alle anderen gefühlt immer 6?
Ich glaube, es war jetzt aber auch eine Frage, das ist eine gute Frage, aber es ist jetzt trotzdem auch, du hast ja mit dieser Aufstellung auch ein paar defensive Akzente einfach gesetzt und ich glaube, es war denen jetzt allen mal wichtig, wieder sauber ein Spiel hinzukriegen, wo du halt nicht vogelwild hinten abgeschossen wirst und dieses 1-0 war ja schon unter diesen Voraussetzungen auch eine Nervenprobe für die Mannschaft, die hat sie bestanden. Und jetzt ist man natürlich trotzdem von anderen abhängig. Es ist unglaublich, wenn wir immer noch davon reden, dass die vor 3 Wochen eigentlich schon durch waren und jetzt müssen sie auf andere hoffen. Aber das war zumindest eine Antwort und eine Charakterleistung der Mannschaft.
Was schön war am Samstag, war das Trikot. Muss ich echt sagen, ich hatte ein Sondertrikot, 100 Jahre RWE-Wappen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das RWE-Wappen jetzt seit über 100 Jahren so gar nicht verändert wurde. Also jüngstes Beispiel jetzt in Wolfsburg, die einfach so in der Saison einfach mal das Wappen ändern. Aber das haben die am Samstag gefeiert mit einem sehr, sehr schönen kleinen roten Trikot mit so einer goldenen Geschichte.
Rund ein um kleines rotes hatte ich in der Hand, Strassi.
Rot. Also das Trikot war sehr gelungen, muss ich schon sagen. Limitierte Auflage auch.
Wolfsburg ist übrigens zurückgegangen zum alten Logo mit den Zinnen. Ne? Ich wollte nur mal sagen, weil ich ja gerade auch noch mal zugehört habe, habe in der Zeit auch noch mal auf die Tabelle geschaut und dann muss man noch mal diese Dramatik herausstellen, die am 38. Spieltag hier bei uns auf dem Tisch liegt. Essen kann ja sogar auch noch den DFB-Pokalplatz verlieren an Hansa Rostock. Zum Beispiel das eine. Essen kann aber auch als Zweiter direkt aufsteigen, wenn Cottbus verliert, wenn Duisburg die Hausaufgaben nicht macht. Duisburg kann auch direkt aufsteigen. Cottbus kann ja noch, was weiß ich, runterfallen. Also es ist ja unglaublich, wie viele Augen und Ohren man haben muss am 38. Spieltag. Gott sei Dank würde es ja die Konferenz auch geben. Aber da brauchst du dann echt Nerven, weil Vigi, du hast es ja vorhin gesagt, dann geht Essen in Ulm früh in Führung. Das wabert dann durch das Duisburger Stadion. Das wabert dann in Regensburg durchs Stadion, sodass die Cottbusser es mitbekommen. Und andere Konstellationen noch dazu. Das ist doch traumhaft auch.
Ja, und die Frage ist ja dann immer, die wir immer stellen. Bist du informiert über die anderen Plätze? Was ist da? Viele sagen ja, nee, Anzeigetafel bleibt leer. Trotzdem merken die Spieler ja auch, wenn das Stadion unruhig wird. Zum Beispiel, wenn Essen früh in Ulm 3-0 führt und es passiert nichts in Duisburg, dann werden die Leute ja unruhig. Ich glaube deshalb, ich würde die Ergebnisse laufen lassen. Es ist ja eh klar, du musst versuchen, dein eigenes Spiel zu gewinnen. Und die einzige Frage wäre, wenn jetzt zum Beispiel Duisburg hochführt, was ich persönlich nicht glaube schnell, wo dann Cottbus sogar Angst bekommen müsste, nur ein Punkt reicht nicht für den direkten Aufstieg. Das sind ja die Dinge, die etwas beeinflussen, wie das jetzt zum Beispiel in der ersten Liga ist. Wolfsburg hat lange gedacht, wir können in St. Pauli auf einen Punkt spielen. Plötzlich ist Heidenheim wieder in der Verlosung. Jetzt müssen die auch auf Sieg spielen. Das finde ich auch interessant. Pele würde jetzt sagen, ich spiele in jedem Spiel auf Sieg. Aber der hat doch auch ein Szenario, ob ein Punkt eventuell in Regensburg reicht. Das muss er ja auch haben im Kopf.
Er hat ja scheinbar auch nicht am Freitagabend Magenta geschaut, aber das nehme ich ihm nicht ab.
Und da übrigens kommt dann wieder auch der Freitag zum Vorschein. Der Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft komplett aufgelöst hinten und hat sie alle nach vorne geworfen, weil er unbedingt, der wusste, ich brauche das fucking Tor. Ich muss hier 3 Punkte holen. Und zwar auch noch mit dem Risiko, dass du hinten fast das 0-1 kassierst und dann sieht ja die Geschichte ganz anders aus. Das heißt, jeder wollte sich am 37. Spieltag in die beste Position bringen. Aber selbst die beste Position reicht für den 38. Spieltag nicht aus, um garantiert zu sagen, dass man hier irgendwo durchkommt. Außer Cottbus, die wissen, wenn wir gewinnen, gehen wir direkt hoch. Das ist so spannend, dass ich wünschte mir schon, morgen wäre Samstag.
Und man muss ja auch sagen, dass die Gegner, die noch da sind, Regensburg, wie du sagst, total unangenehm, die sind sehr stabil unter Hildmann. Viktoria Köln habe ich eben schon was zugesagt. Und wenn ich sehe, dass Ulm 1-1 in Osnabrück spielt, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die sich in den Badelatschen dahinlegen und vor Essen auf dem Boden oder sowas. Also ich glaube, dass wir die Voraussetzungen haben, um auch von den Gegnern das Höchstmaß an Seriosität zu kriegen.
Ganz klar, da geht's. Also man könnte einen Pokal ausrufen. Ich habe unter der Woche viel telefoniert und der Kollege, der weiß jetzt auch genau, worauf ich jetzt komme. Die goldene Ananas. Also wirklich, Viktoria Köln, Regensburg und Ulm haben einfach die Möglichkeit, irgendwie so einen kleinen inoffiziellen Titel zu gewinnen, weil wer sich da gut verkauft und vielleicht sogar der Stolperstein wird der Entscheidende, der wird natürlich auch hoch angerechnet dann in der Liga einfach.
Und ein ganz, ganz bisschen Resthoffnung, das habt ihr gesagt, gibt's auch noch bei Hansa Rostock. Aktuell eben Fünfter. Relegation ist rechnerisch noch drin. Wenn Duisburg und Essen verlieren und Rostock dann gewinnt in Saarbrücken, dann ist man Dritter. Jetzt gab es erstmal das 5-3 zu Hause gegen Stuttgart. Wildes Spiel. Michael Augustin war für uns mit dabei.
Liebe Leute, hier ist Rostock. Schöne Grüße aus dem Ostseestadion. Und das Fazit dieses Spiels kommt von Hansa-Trainer Daniel Brinkmann. Hurra, wir leben noch! Es gibt nach wie vor eine Mini-Chance für Hansa mit einem Sieg am kommenden Spieltag in Saarbrücken, 830 Kilometer entfernt. Ich bin mir sicher, viele Rostocker werden diesen weiten Weg ins Saarland auf sich nehmen. Und wenn es dann nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, ja, dann sind die Fehler in der Startphase oder auch in der Schlussphase der Saison zu suchen. Hansa hat aus den ersten 10 Spielen nur 11 Punkte geholt, natürlich viel zu wenig, ist dann immer diesem Rückstand hinterher gehechelt, war dann oben dran, aber nie ganz oben, nie auf 1, 2 oder 3. Und auch in der Schlussphase gab es unerklärliche Aussetzer, 2-5 gegen Regensburg, 0-0 in Schweinfurt, auch Heimniederlagen gegen Viktoria Köln und gegen Ingolstadt. Das darf natürlich nicht passieren, wenn man aufsteigen will. Einige sagen, der Weggang von Ryan Nadeiri ist dafür verantwortlich. Ich sage, nee. Das ist völliger Quatsch, denn Emil Holten, der Däne, hat jetzt 14 Mal getroffen und 11 dieser 14 Tore hat er in der Rückrunde, also im Jahr 2026, erzielt. Hansa hat es sich vermasselt mit der schlechten Startphase und der schlechten Schlussphase. Oder es geschieht noch ein Wunder. Wer weiß das schon in der dritten Liga? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst es bestimmt.
Da sieht man mal Michael Augustin, wunderbarer Kollege, macht ja auch die Radiokonferenz, ne? Wenn man dann schön im Auto fährt, etwas... was ich sehr liebe und hat übrigens auch einen Podcast mit Fabian Wittke, auch einem bekannten Sportjournalisten. Anstuss, der Podcast, kann man auch mal reinhören.
Was mir hängen geblieben ist von diesem Spiel, erstmal danke an Michael. Habt ihr die Szene gesehen, kurz nach der Halbzeitpause? Als dann, also es wurde ja scheinbar zu früh abgepfiffen in der ersten Hälfte.
Eine halbe Minute zu früh,
die Nachspielzeit war noch nicht ganz abgelaufen. Weil anscheinend dem Linienrichter oder dem vierten Offiziellen irgendwie schlecht wurde, deswegen hat der Schiedsrichter zu früh abgepfiffen die erste Hälfte und in der zweiten Hälfte hat man dann erstmal 30 Sekunden die erste Hälfte zu Ende gespielt und dann gab es erst den Seitenwechsel der Spieler. Also so eine ganz kuriose Nummer, wo ich mir denke, da machen wir uns doch lächerlich in der dritten Liga mit. Warum macht man sowas? Also es war natürlich regeltechnisch scheinbar korrekt, aber da muss ich doch sagen, hä, das versteht doch kein Mensch.
Wegen 30 Sekunden meinst du, ne?
Wahrscheinlich gab es da zuvor so ein schönes Ahlenfelder-Gedeck.
Genau, nach 31 Minuten hat der abgepfiffen im Weserstadion.
Ja, vor allem, es fehlten ja nur 30 Sekunden der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das kannst du theoretisch ja auch dann eigentlich komplett dranhängen in der zweiten Hälfte. Fand ich auch ein bisschen kurios und irgendwie ein bisschen sehr deutsch. Aber
ja, es wirft so ein ganz komisches Licht auf die Liga. Das steht jetzt wieder irgendwo in allen Zeitungen drin und jeder fragt sich, was ist das hier?
Also es hat natürlich jetzt das Spiel auf keinste Art und Weise verschoben oder ne, das jetzt gar nichts. Ja. Es wirkt halt nur kurios. Es war jetzt nicht wie in der Regionalliga bei Lok gegen
Greifswald.
Ja, das ist ja noch schlimmer, ey.
Dieser Nicht-Angriffspakt, da müssen wir vielleicht jetzt gar nicht drüber diskutieren, weil es sonst ausufert. Aber ja, war eine kuriose Szene, hat aber wie gesagt keine Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt. Aber Rostock eben doch noch mit in der Verlosung und Michael Augustin hat es ja gesagt, vielleicht wissen wir, ob es ein Wunder gibt. Nee, wir wissen es auch nicht. Wir wissen es erst am Samstag und dann können wir jetzt mal ein bisschen Werbung für die große Konferenz machen. 10 Spiele parallel. Wichtig, die Anstoßzeit ist schon 13.30 Uhr, ne, am letzten Spieltag. Das war in den letzten Jahren auch immer so. Und unsere große Konferenz, die beginnt schon um 12.45 Uhr. Alex Klich wird durch das Programm führen. Steven Ruprecht ist der Experte. Und dann schauen wir mal, wo uns diese dritte Liga am Ende noch hinträgt.
Die haben sicherlich schon die Anzüge rausgelegt, Fliege parat und so. Das ist wieder großes Halligalli.
Wo seid ihr? Könnt ihr das schon verraten? Wo schickt euch der Drittliga-Fußballgott hin?
Ich habe die große Ehre, nach Regensburg zu fahren und werde da dann versuchen.
Fährst du Samstagmorgen oder Freitagabend schon?
Samstagmorgen?
Ja.
Nee, ich fahre auf jeden Fall Freitag.
Donnerstag.
Naja gut, man kann es theoretisch schaffen. Ich glaube, es gibt um 17:45 einen Zug. Du bist um 21:45 in Regensburg. Also.
Nee, die Zugverbindung ist nicht so gut.
Okay.
Ich wäre gerne mit Yannick nach Regensburg, aber ich schaffe es nicht am Freitagabend, wahrscheinlich nicht am Freitagabend schon los. Deswegen muss ich Samstag früh los, dann nach Ulm. Nach Ulm kommt man noch so gerade. Es ist nicht viel kürzer von Köln, aber es ist ein bisschen kürzer. Und deswegen gucke ich mir da an, ob Rot-Weiß Essen noch Großes gelingt.
Glaubst du, ich schaffe es nach Duisburg? Zugmäßig.
Wann fährst du los? Donnerstag?
Wenn du rechtzeitig losläufst.
Im Bürgerhof.
Ich hole dich am Mittwoch ab und dann geht's los nach Duisburg.
Ja, wird sehr spannend. Wer übrigens wissen will, wie die Meisterfeier war am vergangenen Wochenende in Osnabrück.
Ja, natürlich wollen wir das wissen.
Ja, natürlich wollen wir das wissen.
Der kann entweder mir persönlich eine DM schreiben, denn ich war da. Oder aber der guckt sich ab kommenden Freitag die neue Groundhopper-Folge an. Denn der gerade eben erwähnte Kollege Alex Klich war auch vor Ort mitten im Getümmel und hat mal so richtig abgegriffen. Bremer Brücke at its best. Das war natürlich ein gemalter Feiertag da am Samstag.
Ich habe gesehen, du wurdest auch interviewt. Kommst du auch in der Folge
das
vor?
Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie weit sie im Schnitt sind, ob das reinpasst oder nicht.
Wie war es denn in Osnabrück? Erzähl doch mal was.
Ja, es war sensationell. Ein Fußballspiel fand nebenbei auch noch statt. Hat natürlich wirklich so gar keinen interessiert. Drumherum, Fanmarsch, wirklich natürlich wieder mal eine emotionale Bremer Brücke. Prominenz war da, der Bundesverteidigungsminister war da, Boris Pistorius, der ist ja Osnabrücker, war mal Bürgermeister und hat seit Jahrzehnten die Dauerkarte und kommt dann einmal
im Jahr.
Ich dachte,
das war Armin Laschet.
Wie war es denn mit der Meisterfeier und so?
Hast du eine Bierdusche abbekommen?
Hast du den Pokal in der Hand gehalten? Wie schwer ist das Ding?
Ja, er stand doch die ganze Zeit lässig dagegen gelegen.
Habt ihr doch alle schon mal in der Hand gehalten. Das Ding.
Ich habe den Pokal noch nie in der Hand gehalten.
Relativ schwer, ich weiß nicht, 65 Zentimeter hoch, 40.000 Euro wert.
Also es wäre schön, den hier in der letzten Folge auf dem Tisch stehen
die
zu haben.
Die war
es. Bisschen unhandlich. Yannick Müller hat ihn fallen lassen, weil er eine Bierdusche abbekommen hat, aber ich glaube, es ist nichts passiert.
Nicht wie Rudi Assauer damals, wo der Pokal runtergefallen ist und sie mussten ihn reparieren lassen.
Du merkst natürlich schon, ob eine Mannschaft schon eine ganze Woche lang gefeiert hat und ob dieser Moment absehbar und planbar ist oder ob das aus der Spontanemotion heraus entsteht. Und dann gab es noch den Abschied von Robert Tesche unter anderem, der ja nach seiner langen, tollen Karriere jetzt diese eben beendet hat. Also das hat alles irgendwie gepasst. Und dann ist auch noch Maiwoche gewesen in Osnabrück. Also ich glaube, die kommen aus dem Feiern erst nicht raus.
Ja, Robert Tesche ist ein gutes Stichwort. Das ist ja am Wochenende jetzt auch passiert. Also viele, viele Spieler, die ihre Karriere beenden oder einfach Abschied feiern bei einem Verein. Robert Tesche, muss ich direkt dran denken, das nehmen wir auch immer so wahr, dass der einfach bei uns in der Liga spielt. Aber wenn man nochmal genau drauf blickt, ne, wo der eigentlich schon überall war, jetzt kriegst du wahrscheinlich schon Wasser im Mund oder wirst ganz fickrig. Also der hat mit dem HSV in der Europa League im Halbfinale gespielt. Ne, mit Van Nistelrooy und Petritsch. Dann hat der in England gespielt, bei Nottingham und Birmingham. Unter Stuart Pearce, deinem großen Vorbild, Veggie. Also das sind, und wir nehmen das einfach so hin, dass der jetzt 4 Jahre bei uns in der dritten Liga spielt beim VfL Osnabrück, weil was der alles gesehen und erlebt hat, ne? Also da werden wir ja im Leben nicht hinkommen, was der jetzt für Geschichten erzählen könnte. Und das finde ich irgendwie so schön, dass der nochmal so eine kleine Bühne bekommt in Osnabrück und auch so zufrieden ist mit sich. Und weil der hat ja jetzt keine große Rolle gespielt mehr dieses Jahr, ne? Der kam ein paar Mal von der Bank und das war's, ne? Aber trotzdem ist der irgendwie Teil des Teams gewesen und ist so in seiner Rolle aufgegangen und war so zufrieden. Und das ist schön zu sehen. Dass,
sag mal, das wäre jemand gerade, was du aufgezählt hast. Wenn du ein Lautsprecher bist, dann erzählst du das auch jedem, was du alles schön erreicht hast.
Das ist es halt, genau.
Ist der halt gar nicht. Ich weiß, dass
diese angenehme Zurückhaltung, genau, bei dem.
Bruno Labbadia hat früher immer gesagt, das ist so ein feiner Typ, so ein feiner Mensch, so ein feiner Techniker. Und was der für eine Karriere hingelegt hat, dafür hat er ein bisschen zu wenig eigentlich auf die Trommel draufgehauen. Ne? Aber schön, dass du es nochmal machst.
Ich finde es aber auch irgendwie unverschämt von Yannick, dass er uns nicht zutraut, dass wir auch nochmal ein Halbfinale spielen könnten im Europapokal. Warum nicht?
Na gut, du hast ja immer einen Elfmeter auf der Alp verwandelt beim Stadtrat.
Also fast, ne? Also fast ja. Verwandelt. Nee, aber alles richtig gesagt. Ich bin übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nein, Simon Handle, warum hört er auf? Der ist doch noch so jung. Ich dachte, der will noch...
Weil bei dem war es das Halbfinale im Mittelrheinpokal.
Genau. Nee, aber absolute, also irgendwie seitdem ich dritte Liga gucke oder dritte Liga mache, war der immer mit dabei. Also das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht.
Ja, nicht nur traurig, ich glaube bei Simon Handle, das ist, und ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass dieser Verlust ist für die Viktoria eigentlich fast schmerzhafter als der Abgang von Zeit El Mala, auch wenn es sich irgendwie komisch anhört, aber diese Philosophie, die Viktoria fährt, funktioniert auch nur, weil man Spieler hat wie Simon Handle, die das total mittragen, die sich eben auch zurücknehmen und den jungen Spielern den Raum geben, um sich zu entfalten und wenn es dann schwierig wird, einfach in die Bresche zu springen, weil sie eben diese Erfahrung haben und dann auch mal ein ekliges Spiel von Anfang an machen, sich dann aber wieder zurücknehmen, auf die Bank gehen, ohne irgendwie zu meckern und der ist jetzt weg. Und das denke ich mir, das könnte ganz, ganz gefährlich werden für die Viktoria. Weil es eben nicht so viele Spieler gibt.
Ja, sie werden sich neu erfinden, wie sie es all die Jahre immer auch wieder geschafft haben.
Aber Handle war einer, der diese DNA weitergetragen
total
hat.
Total, ja. Der Martin Mennel von Höhenberg. Sehr emotional auch der Abschied von Jesper Verlaat bei den Löwen nach den vielen Jahren. Da waren Tränen zu sehen, da sind wir auch sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ne, auch das ein großer Abschied.
Ja, Karriereende wird es ja nicht sein. Ich glaube schon, dass er noch einen Verein in der dritten Liga finden wird. Wenn er das dann überhaupt möchte, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass er ins Ausland geht oder so. Boah.
Aber Vuskovic hatte ich gestern auch Gänsehaut, auch wenn es zwei Ligen höher war.
Kommt er in die dritte Liga jetzt, oder?
Was ich glaube nicht. Aber wie hieß es früher immer? Verlieb dich nie in einen Leihspieler, ne?
Never fall in love with a lone player. Das ist aber ganz oft so. Mein erster lone player, mit dem ich in love gefallen bin, war übrigens Michael Forsell, falls ihr euch noch erinnert.
Klar.
Damals, letzte Saison am Bückelberg. Leider nie wieder zurückgekommen und dann irgendwann nach Hannover gewechselt. Das hat mir echt das Herz... Jetzt ist aber auch gut.
Tränen so. Der Freude auch bei Fortuna Köln. Das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Die Fortuna ist zurück in der dritten Liga.
Geil.
Gratulation dazu.
Gratulation, Yannick.
Ja, danke.
Freuen uns auf das Südstadion.
Passend hierzu liegt auch der goldene Flaschenöffner, den ich einst von Klaus Olonska geschenkt bekommen habe.
Großartig.
In einer limitierten Auflage von 100 Stück. Gott hab ihn selig.
Wahnsinn, die Fortuna, was für ein großer Verein.
Nach 7 Jahren wieder zurück.
Und willkommen zurück auch Preußen Münster. Das wird Sie aktuell erstmal nicht freuen. Wir nehmen Sie aber natürlich gerne in Empfang und hatten ja immer schöne Zeiten mit Preußen. Aber die stehen als Absteiger aus der zweiten Liga fest. Alles andere ist auch da super spannend noch. Ne? Das muss man einfach ja mal sagen. Wir haben in allen Ligen am letzten Spieltag noch Drama.
Ja, vor allem, wenn man mal so drauf blickt, wer denn zurückkommt in die dritte Liga. Es sind gefühlt alles Menschen oder Vereine, die einfach wiederkommen. Also kein neuer Verein, den wir irgendwie nächstes Jahr
Doch Lok, begrüßen. Wenn die gegen Würzburg gewinnen würden, das wäre die einzige.
Lok wäre das einzige, genau. Vielleicht kommt Düsseldorf noch runter.
Die dritte Liga ist im Prinzip wie Weihnachten mit der Familie. Es genau. Kommen alle irgendwie immer gerne zurück.
Und keiner bringt einen neuen Partner mit oder sowas. Ne? Deswegen ist es...
Ihr müsst euch mal vorstellen, Bielefeld gegen Duisburg in Relegation zum Beispiel. Das werden noch, gerade für Fabi Klos, werden das noch harte Wochen.
Naja, aber Duisburg, Fortuna Düsseldorf wäre jetzt auch, hätte auch Brisanz.
Ja, oder mit Rot-Weiß Essen. Ne? Oder ja, also eigentlich oder alles.
Oder Cottbus gegen Dresden.
Es könnte ja sogar sein, dass Uwe Koschinat mit Rot-Weiß Essen gegen Arminia Bielefeld in der Relegation spielt mit Mitch Kniert. Und Kniert ist ja der Nachfolger gewesen, im Grunde genommen, von Uwe Koschinat, der ja davor mit Bielefeld abgestiegen ist in der Relegation. Also es gibt Geschichten im Fußball, gibt es gar nicht. Naja, mehr dazu in der nächsten Folge oder sind wir schon durch?
Würde ich sagen, wir haben alle Fragen soweit geklärt, bis auf eine.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Das ist immer der Abschluss unserer Folge. Die Frage der Woche kommt von euch. Ihr schickt uns irgendwas aus dem Fußball über die dritte Liga. Und zwar per Sprachnachricht, gerne auch mit Antwort. Das Ganze geht an unser 4:3-Handy. Und die Nummer von diesem 4:3-Handy, wo steht die eigentlich?
In den Shownotes.
Und hier kommt die vermutlich vorletzte Frage der Woche für diese Saison.
Hallo liebes 4:3-Team, ich bin der Leon aus Hannover und ich habe euch eine Frage der Woche mitgebracht. Die Frage bezieht sich indirekt auch auf den kürzlichen Aufstieg des SV Meppen zurück in die dritte Liga. Ihr als Magenta Sport übertragt ja seit 9 Jahren und damit seit der Saison 2017-2018 Spiele der dritten Liga. Häufig und immer mal wiederkehrend waren auch Vereine aus dem Bundesland Niedersachsen dabei. Meine Frage an euch wäre, in welchen Stadien des Bundeslandes Niedersachsen fanden seit der Saison 2017-2018 Spiele der dritten Liga statt? Dadurch, dass manche Vereine immer mal wieder ausweichen mussten, kommt man insgesamt auf 7 verschiedene Stadien. Ich bin gespannt, ob ihr das lösen könnt, denn es ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken könnte.
Okay.
Oldenburg?
Wir fangen hier mal an. Oldenburg.
Hannover, Niedersachsenstadion und Eilenriede.
Ja, genau. Zweimal, Bremer ja. Brücke.
Habe ich, ja.
Osnabrück. Eintracht Braunschweig, Hamburger Straße.
BTSV, Meppen.
Hensch Arena.
Meppen, Hensch Arena.
Was ist mit Kickers Emden? Haben wir die übertragen? Waren die 6, noch da? Nee, ein Jahr. Ne, waren die nicht mehr da?
Nee, wir haben 6. 6 haben wir, Emden ist es nicht, ne?
Nee, aber weil Emden war ja mal in der dritten Liga.
Nee, aber da haben wir noch nicht übertragen.
Okay, alles klar.
Was, boah. Lotte, ist Lotte
nein.
NRW?
Lotte ist NRW.
NRW, ne? Was haben wir? Osnabrück, Braunschweig, zweimal.
Wir haben Braunschweig, Meppen, zweimal Hannover mit Eilenriede und dem großen Stadion. Bremer Brücke, Oldenburg. Das müssten wir eigentlich wissen.
Oder musste irgendeiner nochmal irgendwohin ausweichen?
Wolfsburg.
Aber er meinte wirklich die Magenta-Übertragungen seit 9 Jahren, ne?
Ja.
Wolfsburg 2 nicht, ne? Oder?
Nee.
Das war ein Aufstiegsspiel, was da mal stattgefunden
hat. Das haben wir von Magenta übertragen.
Genau. Das könnte natürlich sein, aber da hat nie jemand. Nee. Boah.
Das würde ja wahrscheinlich dann eins sein, wo vielleicht ist zum Beispiel mal Bremen, die zweite Mannschaft, irgendwo ins benachbarte Niedersachsen dann gewechselt oder sowas.
Und,
ne?
Und Osnabrück musste damals ja mal, das war aber St. Pauli, wo die ja nicht zu Hause spielen konnten.
Die sind,
ne?
Die ausgewichen, ja.
Ach, das war aber auch zweite Liga.
Das war zweite,
ne?
Liga. Scheiße. Ey, das müssten wir doch wissen. Das ist ja vor allem auch eine Route, die wir ja wahrscheinlich auch immer angesteuert haben dann.
Ja, aber das muss irgendwo am Anfang gewesen sein.
Niedersachsen ist natürlich ein riesengroßes Bundesland, auch muss man sagen. Hat Oldenburg, musste da auch mal ausweichen, oder? Aber die haben dann
haben
auch...
Die, sind die anfangs ausgewichen?
Die haben, mussten sogar auch mal in Hannover spielen, glaube ich. Mhm. Also komm, lass es uns mal versuchen, ganz kurz nur geografisch. Also bis Emden hoch geht's ja, von Meppen dann hoch den Friesenspieß noch weiter, aber Emden, sagst du, hat da nicht gespielt. Am Jadebusen in Wilhelmshaven...
Ja, warte mal kurz. Bremen, 2 Stadien. Ich weiß, dass Bremen 2...
Bremen ist aber ein eigenes Bundesland. Ja.
Ach, scheiße, stimmt.
Deshalb habe ich ja gerade... Genau. So, dann haben wir unten runter bis Oldenburg geht's da. Dann haben wir unten die Kante von Osnabrück, aber um Osnabrück drumherum ist da noch irgendwas, wo wir sagen, ne? Dann fährst du so weiter Richtung Osten, das ist Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, da die Ecke. Aber da kommt ja sonst, glaube ich, nichts mehr weiter, oder?
Paderborn ist NRW.
Paderborn ist NRW.
Gütersloh? Nein.
Gütersloh ist NRW.
Ich stehe aber schlau.
Havels ist auch immer nur in der...
Ja, Aufstiegsspiel, auch in der... Wie heißt das Stadion von denen eigentlich?
Das ist in Garbsen, genau. Das Wilhelm-Langrohr- oder Langrehr-Stadion.
Langrehr-Stadion, ja.
Ja.
Und ist das nicht Niedersachsen?
Hm? Doch, natürlich. Ja, aber die haben
aber
ja nicht.
Haben wir.
Aber die haben nicht in der dritten Liga in ihrem eigenen Stadion spielen dürfen.
Oder haben die vielleicht ein Spiel da gemacht?
Nicht, dass ich wüsste, würde ich
gerne. Also, waren wir mit Magenta auch mal bei der Übertragung, weil wir das Heimspiel gemacht haben. Also, da waren wir auch schon.
Ja, da bin ich jetzt gespannt auf die Antwort.
Ja, dann nehmen wir Havelse noch. Nimm doch das Stadion.
Hier ist die Antwort.
Und hier kommt auch direkt die Auflösung. Seit der Saison 2017-18 gab es insgesamt 7 Stadien in Niedersachsen, in denen Drittligafußball gespielt wurde. Erstens die Bremer Brücke in Osnabrück, zweitens das Eintrachtstadion in Braunschweig, drittens die HDI-Arena in Hannover, viertens die Eilenriede in Hannover, fünftens die Hensch-Arena in Meppen, sechstens das Marschwegstadion in Oldenburg und siebtens, und da bin ich wirklich gespannt, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, das Jade-Weser-Stadion in Wilhelmshaven. Hier wurde nämlich in der Saison 2022-23 ein Spiel des VfB Oldenburg, und zwar gegen Zwickau, am vorletzten Spieltag ausgetragen, weil das Stadion in Oldenburg damals aufgrund eines Landesturnfests nicht zur Verfügung stand. Ich bin gespannt, ob euch die Frage leicht gefallen ist und ihr sie lösen konntet, und wünsche euch jetzt schon eine schöne und erholsame Sommerpause.
Das Stadion am Jadebusen, aber ich habe zumindest Wilhelmshaven hier in die Verlosung mit reingeworfen. Aber das,
boah, habe ich mich nicht mehr dran erinnert. Nee. Keine Chance. Geile Frage.
Super Frage, toll.
Ja, vielen Dank. Das meiste haben wir ja gewusst, ne? Also ist jetzt nicht total kläglich.
Also
ja,
6 von 7 ist da bitteschön gelöst.
Ja gut, die hätten wir aber auch wissen müssen, muss man dazu sagen. Aber gut,
dann haben wir es ja.
Nach Jadebusen habe ich aufgehört zu denken.
Ich glaube, wir sollten nochmal Promo auf die WM machen, ganz kurz.
Können wir nochmal gerne sagen, dass wenn ihr an der Fußball-Weltmeisterschaft interessiert seid, die im Sommer ja stattfindet, dann könnt ihr das als Magenta-Sportkunde ohne weitere Kosten euch angucken. Ihr müsst euch nur mit dem Magenta-Sport-Abo bei Magenta TV einloggen und schon laufen die 428 Spiele live aus USA, Kanada und Mexiko.
Schön.
Bestandskunden, keine Kosten.
Hashtag Bestandskunde.
Und wenn ihr noch kein Magenta TV-Kunde seid, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, einer zu werden.
Aber mal ohne Spaß, wie oft ist man als Bestandskunde eigentlich am Arsch, oder? Dann gehen alle, die ganzen Dinger kommen, ne, irgendwelche Aktionen hier noch, da noch, wenn man einen neuen Vertrag abschließt. Ich glaube, es ist in der Historie noch nie passiert, dass man als Bestandskunde mal so belohnt wird wie jetzt von der Telekom, dass man einfach die WM gucken kann.
Bestandskunde. Ja. Ist das Wort der Saison.
Genau, und alle unsere Bestandskunden, die können auch nächste Woche wieder kostenfrei zuhören. Dann treffen wir uns doch mal zur Nachbesprechung des letzten Spieltages und verabschieden uns dann auch vermutlich in die Sommerpause. Aber bis dahin passiert ja noch einiges. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, und wir wünschen euch allen eine schöne Woche.
Danke,
tschüss.
Tschüss. Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kannst du losgehen.